SRF 2 Kultur.
Rudolf Kastner versuchte, den von den Nazis beschlossenen Massenmord an den ungarischen Juden zu verhindern. Wie? Indem er sich dafür auf Verhandlungen mit den Mördern einließ. Und tatsächlich gelang es ihm, mindestens 1600 Menschen das Leben zu retten. 10 Jahre danach jedoch wurde Rudolf Kastner in seiner neuen Heimat Israel von jüdischen Extremisten ermordet. Feature-Autor Stephen Tree, dessen Großmutter auf schweizerischer Seite an der Hilfsaktion in Ungarn beteiligt war, Stephen Tree rekonstruiert in der folgenden Sendung das Leben des 1906 geborenen Kastners. Es ist ein Radiostück über die Unmöglichkeit, sich angesichts des Bösen moralisch richtig zu verhalten und über die Schwierigkeit, dieses Verhalten nachträglich richtig zu beurteilen.
4 embert mutassanak nekem, aki 1680 zsidót megmentett.
Man zeige mir einen Menschen, der 1680 Juden gerettet hat. Einen, der 1680 Menschen gerettet hat. Ob für Geld oder nicht. Mit der Gestapo konnte man natürlich nur mit Geldgeschäfte machen. Das war damals ebenso klar wie heute.
Tamás Vidor, Überlebender des Holocaust in Budapest, Zeitzeuge.
Als Rudolf Kastner mit dem Feind eine Vereinbarung getroffen hat, hat er seine Seele dem Satan verkauft.
Bezirksgericht Jerusalem, Israel, 22. Juni 1955, Urteilsbegründung.
Who was Kastner?
Wer war Kastner?
He was a hero or,
Held
traitor.
Oder Verräter?
Here you know, he sold his soul to the Satan.
Sie wissen, dass er seine Seele dem Satan verkauft haben soll. Wobei Satan ein hebräisches Wort ist. Oder war er der Mann, der viele, viele Menschen im Holocaust gerettet hat?
Jechiam Weitz, Geschichtsprofessor in Haifa, Kastnerforscher.
Es war eine Zeit, wo natürlich die ungarischen Juden sehr Angst hatten. Ein 11-jähriges Kind kriegt das mit, weiß zwar nicht genau warum und wieso, aber er kriegt doch die Stimmung mit.
Ladislaus Löb aus der ungarisch-rumänischen Stadt Klausenburg, Kolozsvár, Cluj, damals 11 Jahre alt. Heute emeritierter Deutschprofessor in Brighton, England, von Kastner gerettet.
Und die einzige Hoffnung in dieser Angst war ein gewisser Kastner. Ich als 11-jähriges Kind habe mir dann Fantasien ausgemalt von Kastner, so ungefähr wie Moses das Rote Meer teilt und uns befreit.
Rudolf, ungarisch Rezső, hebräisch Israel, Kastner, 1906 bis 1957. Studierter Jurist, Journalist, zionistischer Funktionär. Ein ungarischer Jude aus Kolozsvár, Cluj, der im Zweiten Weltkrieg 1669 Juden gerettet hat und zur Rettung vieler anderer beitrug.
Kastner war ein interessanter Mensch. Er war sehr positiv, sehr arrogant. Man konnte mit ihm nicht diskutieren. Dass im Notfall, anstatt zu diskutieren, was sollte man machen, wie sollte man es machen, wer sollte es machen, warum soll man das machen, was das Judenrat stundenlang diskutiert hat, der Kastner hat gesagt, so machen wir das und fertig. Und das muss ein guter Leader haben im Notfall, aber das macht ihn nicht sehr populär. Dadurch hat er Feinde gehabt, die er überschritten hat mit Befehlen.
George Bishop aus Kolozsvár, Cluj, damals 17 Jahre alt, amerikanischer Fabrikant in Los Angeles, von Kastner gerettet.
Er hat fortwährend geraucht, viel getrunken, sehr viel Humor gehabt hochintelligenter Anwalt und er hat mir schon damals gesagt, dass das Furchtbarste für ihn war, in ein Lager reinzutreten, wo man gesagt hat, von hier kannst du 20 Leute rausholen. Und 1000 Menschen haben mich angeguckt und ich habe gewählt dem und dem und den und den. Und sagte, und das wird noch zurückkommen in meinem Leben.
Okay, this is number 6.
Okay, das ist Nummer 6. Das ist das Haus.
This is the house.
Gleicher Zaun, gleicher Strauch, alles unverändert.
Same fence, same.
Sie haben im zweiten Stock gewohnt.
Merav Michaeli, bekannte israelische Fernsehmoderatorin. Enkeltochter von Rudolf Kastner, die in Tel Aviv die Stelle zeigt, an der ein jüdischer Attentäter ihren Großvater erschossen hat. Als Verräter seines Volkes.
Hier ist er rein und rausgerannt. Und hier hat man ihn am Boden liegend gefunden. Im israelischen Fernseharchiv gibt es einen Film mit einem Augenzeugen, der beschreibt, wie er ihn liegen sah und ihn gefragt hat, was passiert ist, und von ihm erfuhr, dass man auf ihn geschossen hatte.
Das war der einzige Jude, der eine große Zahl mit Juden aus Ungarn gerettet hat, durch das erstaunliche Mittel, mit Eichmann ein Geschäft gemacht zu haben. Es ist also eine einerseits wirklich sehr schöne und ermutigende Geschichte und andererseits natürlich eine sehr tragische Geschichte, weil nicht nur Kastner gestorben ist auf diese Art, sondern weil er sein Ziel nicht erreichte und dadurch viele Hunderttausende auch umgekommen sind.
Der Fall Kastner. Über die Unmöglichkeit, angesichts des absolut Bösen, sich moralisch richtig zu verhalten. Und die Schwierigkeit, dieses Verhalten im Nachhinein angemessen zu beurteilen.
Manches wird dem Außenstehenden paradox, unverständlich oder gar unglaublich erscheinen. Es waren verrückte Zeiten. Die Geschehnisse kamen oft auch uns, den sie miterlebenden, unfassbar, gespenstisch vor. Mit normalen Maßstäben des menschlichen Denkens waren sie nicht erfassbar. Der Kastner-Bericht über Eichmanns Menschenhandel in Ungarn, 1961 posthum in München erschienen, Seite 12.
Auch eine persönliche Geschichte, selbst wenn sie weit über meinen Erlebnishorizont hinausreicht. Sie beginnt für mich im Zürich der 60er Jahre. Mit zwei älteren Damen, die sich regelmäßig zum Kartenspielen treffen. Die eine, meine Großmutter, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, seit Jahren verwitwet, ruhig, freundlich, mit gebläuter Dauerwelle. Ihr gegenüber, mit schwarz gefärbter Pagenfrisur, geschminkten Lippen und durchdringenden schwarzen Augen, ihre beste Freundin, Julia Deak, Julisch genannt.
Sie war sehr charmant und sie war schön, wie ich mich erinnern kann.
George Bishop über Julia Deak, der er bei seiner Rettung durch Kastner begegnet ist.
Julisch, von der ich wenig mehr weiß, als dass sie gerne und gut Bridge spielt und
aus angelernter und ausgelernter Näherin
im Betrieb ihres Schwagers tätig ist und sich um die Schweizer Staatsbürgerschaft bemüht, die meine Großmutter schon in den 20er Jahren erlangt hatte, als die Fremdenpolizei noch im Aufbau begriffen war, die eigens geschaffen wurde, um Juden wie Julisch oder meine Großeltern aus der Schweiz fernzuhalten. Ich habe meine Großmutter stets als reserviert und zurückhaltend empfunden, außer beim Kartenspiel, wo sie und Julisch eine Kampfbereitschaft an den Tag legten, die mich erschreckte. Ich weiß heute, dass beide in unterschiedlichen Positionen bei Kastners Bemühung zur Rettung der ungarischen Juden mit einbezogen waren. meine Großmutter aus der sicheren Schweiz, Julia Deak als enge Mitarbeiterin in Budapest.
Der Mann von Julisch ist 37, mit 39 Jahren an Uremie gestorben.
Julia Deaks Nichte, Susi Gundelfinger in Zürich. Aus Székesfehér war Ungarn, damals 15-jährig, von Kastner gerettet.
Er war sehr wohlhabend und hatte in einer Kassette sehr viel Dollar, Pfund liegen. Und Julisch musste ihm versprechen, dass sie dieses Geld nur anlangt, wenn es um Leben und Tod geht. Sie war sehr wohlhabend und er hat ihr genug hinterlassen, um ein sorgenfreies Leben zu führen. Circa 3 Jahre nach seinem Tod ist sie von Székesfehérvár nach Budapest gezogen, eine bildschöne junge Frau. Es war ihr einfach zu langweilig.
Und sie war nahe an Kastner, weil sie konnte ihm, ich glaube, sie hat im gleichen Hotel gewohnt, im Corso.
Sie sind sehr gute Freunde geworden, eigentlich ihr Leben lang geblieben.
Al yedei sochnim shel hatzava hagermani bebudapest amanu bekesher be'echatesha arbashtayim kushtas lavatiopolin.
Ungarn im Zweiten Weltkrieg. Mit der faschistischen Achse verbündet, autoritär regiert. Die Juden haben im feudalen Ungarn seit dem 19. Jahrhundert den Mittelstand gestellt und sich der ungarischen Sprache und Kultur zugehörig gefühlt. Doch nach 1920, nach dem Zusammenbruch der kurzlebigen kommunistischen Räterepublik, werden sie für alle politischen und wirtschaftlichen Probleme des Landes verantwortlich gemacht und durch sich ständig verschärfende Judengesetze belastet. Aber zur Deportation werden sie nicht freigegeben. So wird Ungarn in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs zum begehrten Fluchtziel für verfolgte Juden. 15.000 bis 35.000 Flüchtlinge, die meisten aus Polen.
Kastner konnte, mit wessen Hilfe, das weiß ich nicht, eine kleine Gruppe organisieren, die sozusagen im Untergrund gearbeitet hat, um diesen Flüchtlingen zu helfen.
Ein selbsternanntes Hilfskomitee zur Rettung jüdischer Flüchtlinge, das sich einen hebräischen Namen gibt, war Adat Ha'esra Ve'Hatzala Be'Budapest, kurz der Va'at. Eine kleine Gruppe ungarischer Zionisten, die meisten jung, Mitte 30, deren stellvertretender Leiter Rudolf Kastner wird.
Was ich weiß, ist, dass meine Tante Julisch zum Entsetzen der ganzen Familie, die in Székesfehérvár geblieben ist, sehr aktiv mitgeholfen hat. Und ihre Arbeit wurde sehr geschätzt. Sie hatte finanzielle Mittel, um den Leuten weiterzuhelfen, außerdem allerhand Mut, um Leute bei scharfen Kontrollen im Zug oder per Auto, entweder in die nächste Stadt oder sogar bis an die Grenze nach Jugoslawien zu bringen.
Bis am Sonntag, dem 19. März 1944, deutsche Truppen einmarschieren. Ein Datum, an das sich jeder überlebende ungarische Jude erinnern kann.
Da beginnt eigentlich meine persönliche Geschichte. Mit Sonntag, 19. März 1944, Einmarsch der Deutschen in Ungarn. Wir dachten alle, es seien nur Truppenbewegungen, die später eventuell weiter nach Italien oder Jugoslawien ziehen würden. So naiv waren wir alle.
Am Sonntag, dem 19. März 1944, waren die Deutschen einmarschiert. Am Montag, dem 20. März, werden die führenden Persönlichkeiten des ungarischen Judentums von Adolf Eichmann einbestellt. Er verspricht, nichts Schlimmes gegen die Juden Ungarns zu unternehmen, sofern deren Führung uneingeschränkt mit ihm zusammenarbeitet. Gestandene Honoratioren, die ihre Aufgabe darin sehen, gesetzestreu und korrekt mit der jeweiligen Regierung zusammenzuarbeiten. Der israelische Historiker Shlomo Aronson.
Das heißt, als gute ungarischen Patrioten, sie glaubten an den nichtjüdischen Schutz des Admirals Horthy.
Des ungarischen Diktators, seit 1920 an der Macht.
Die einzigen, die doch frei denkend gewesen waren, waren die Zionisten, als eine kleine, sehr kleine Minderheit.
An führender Stelle Rudolf Kastner.
Am 5. April haben wir alle den gelben Stern auflegen müssen. Das war etwa, ich weiß nicht wie viele Zentimeter groß, es wurde gesagt, es musste aufgenäht werden, damit man das nicht abziehen kann. Und plötzlich könnten wir nicht mehr auf die Straße nachts, dann nicht mehr nur 6 Stunden, 4 Stunden Ende, nur 2 Stunden im Tag könnte man auf der Straße. Dann ist das Nachricht gekommen, dass straßenweise Leute mit Lastwagen nach der Ziegelfabrik getragen werden.
Wir wurden auf Lastwagen geladen und in eine große Ziegelei am Rande der Stadt gebracht. Als Unterkunft dienten offene Hallen, nur mit einem Dach, keine Seitenwände, wo sonst die Ziegel getrocknet wurden. Geschlafen haben wir auf dem blanken Boden, im Dreck. Verpflegung gab es einmal am Tag. Die sanitären Verhältnisse waren unbeschreiblich.
In jeder Ziegelei gibt es die sogenannte Münze, ein Folterhaus, in dem die Ungarn den Insassen die letzten Mittel abzunötigen versuchen.
Die haben die Leute genommen, eins zu eins, und versucht, von denen Geld und Juwelen oder irgendetwas rauszubringen. Und die Leute wurden fast totgeschlagen in ein kleines Gebäude neben dem Ghetto. Und die haben immer gesagt, gib's uns, sonst nehmen die das die Deutschen weg.
Dass dies 5 Jahre vor meiner Geburt jüdisch-europäische Wirklichkeit war und meine Eltern nur darum nicht traf, weil sich ihre Eltern, meine Großmutter, für ein anderes und zufällig das richtige Land entschieden hatten, habe ich lange nicht wahrgenommen. Ich weiß erst seit kurzem, dass meine Großmutter in mehreren Geschichtsbüchern über den ungarischen Holocaust erwähnt wird.
Am 23. März,
am Donnerstag nach dem deutschen Einmarsch,
wurde in der Wohnung der Frau Lajos Buchwald,
meiner Großmutter, günstig in Bahnhofsnähe gelegen,
das Schweizerische Hilfskomitee für die Juden in Ungarn gegründet,
um zu retten, zu informieren und Hilfsgelder zu beschaffen. Ein bürgerlicher Freundeskreis, der sich sonst zu Sonntagsausflügen und Kartenabenden zu treffen pflegte.
Vorsitzender wurde Mihai Banyai,
ein Wäschefabrikant, den ich aus liebenswürdigen älteren Herren mit unmodernem weißen Schnurrbart und prononciert ungarischem Akzent gekannt habe. Allerdings auch mit im Rückblick auffallend wachen, schwarzen, mandelförmigen Augen. Der weitläufige Schriftverkehr, der sich heute in mehreren Archiven findet, wurde von seiner Tochter Cécile getippt, einer in der Schweiz geborenen und erzogenen jungen Doktorandin, die mit ihren sicheren Deutschkenntnissen zur Sekretärin des Komitees aufrückte. Dazu kamen der fromme Ferenc Tausky und die beiden Zürcher Rabbiner Taubes und Kornfein. Außerdem der aus Rumänisch-Ungarn stammende salvadorianische Diplomat George Mantello. Ein Mann mit großer Energie guten diplomatischen Kontakten und unkonventionellen Ideen. Die grünsamtenen Sessel der Polstergruppe hatten zu meiner Zeit braun überzogene Armlehnen. Was, wie mir meine Großmutter später erzählte, darauf zurückzuführen war, dass die Herren bei ihren Diskussionen so heftig und wohl auch verzweifelt auf die einst grünen Armpolster zu schlagen pflegten, dass sie ersetzt werden mussten. Fast alle haben Familie in Ungarn, meine Großmutter zwei Nichten, Halbwaisen einer jung verstorbenen Schwester.
Ende April bestellt Adolf Eichmann einen Vertreter des Waad in sein Hauptquartier ein.
Sie wissen, wer ich bin? Ich habe die Aktionen im Reich in Polen und in der Tschechoslowakei durchgeführt. Jetzt kommt Ungarn an die Reihe. Ich habe Sie kommen lassen, um Ihnen ein Geschäft vorzuschlagen. Ich bin also bereit, Ihnen 1 Million Juden zu verkaufen. Ware für Blut, Blut für Ware. Ich stelle Ihnen 10% der versprochenen Millionen an die Grenze. Sie übernehmen diese 100.000 Juden und liefern mir dafür nachträglich 1.000 Lastautos. Und dann geht das Geschäft Zug um Zug weiter. Je 1.000 Lastautos für 100.000 Juden. Ja, da kommt ihr noch billig davon.
Blut für Ware. So Eichmanns mehrfach überliefertes Angebot. Fest steht, dass Himmler, auf den das Angebot mutmaßlich zurückgeht, im Fall der slowakischen Juden, mit denen auch über Bestechungsgelder verhandelt wurde, verfügt hatte:
Nehmt von den Juden, was ihr könnt. Versprecht ihnen, was ihr wollt. Was wir halten, ist eine andere Sache.
Nun, die deutsche Seite hatte alles davon zu gewinnen. Wenn wir denken, dass Eichmann 10.000 Laster verlangt hat. Er konnte die Lastwagen bekommen, ohne die Juden zu befreien. Zweitens, die Juden hatten keine Lastwagen. Die Lastwagen wurden damals in Amerika oder in England produziert. Das heißt, wenn ich 10.000 Lastwagen an den Deutschen liefern muss, muss ich das von den Alliierten verlangen. Das heißt, das Ganze war ein außerordentlich unglaubliche Angelegenheit.
Nächsten Tag sind wieder 3.000 Menschen oder 2.000 und Mann. Leute hat man rausgenommen vom Baracke 21 und 20 und die wurden, die ganz, ganz Alte, wurden auf einen Lastwagen geschmissen und ich bin mitgefahren und geholfen, die im Zug reinzustecken. Ich bin zurückgekommen, ich habe gesagt, dort stehen auf der Leise außerhalb der Stadt des Klausenburg, Klusch, Viehwagen und dort steckt man rein, 60, 70, 80 Leute und dann werden die Türe geschlossen, das geht weg. Wohin? Nach Kenyermesü, wie gesagt.
Alle Versuche, Hilfe von außen zu bekommen, schlagen fehl.
Naiverweise glaubten wir, dass die Alliierten und neutralen Länder sich wegen ihrer Unkenntnis ausschwiegen, dass es genügen würde, an das Gewissen der Welt zu appellieren, um der Fortsetzung des Massenmordens ein Ende zu bereiten. Kastner Bericht, Seite 40.
Das heißt, man sitzt in Budapest oder in Jerusalem und glaubt, dass der Rest der Welt sich mit uns Juden befasst. Antwort: Nein, das war es nicht.
Die Bombardierung der Gaskammern wird von den Alliierten ebenso abgelehnt wie die Bombardierung der für die Deportation unabdingbaren Eisenbahnknotenpunkte.
Große technische Schwierigkeiten. Gefährlicher, uneskortierter Langstreckenflug.
Womit dem Waad nur ein letzter verzweifelter Ausweg bleibt:
Geld. Viel Geld.
das jahrhundertealte Mittel der Bestechung. Wobei Rudolf Kastner endgültig zum wichtigsten Handlungsträger der Gruppe aufrückt.
Natürlich, um objektiv zu sein, muss man, und gerade bei Kastner, zugeben, dass er nicht ein immer angenehmer Zeitgenosse war. Er war eitel, er war eingebildet, er war arrogant, er war der Wahrheit nicht so ganz ernst genommen, er war ein Hochstapler. Man kann noch lange eine Liste aufstellen, wenn einem die Wörter einfallen. Andererseits war er ein ungemein mutiger Mensch. Er war schlagfertig, er war gescheit, er war entschlossen. Zu den verrückten Zeiten im Holocaust, wenn irgendjemand überhaupt Eichmann überhaupt in die Augen schauen konnte, dann musste das so jemand sein wie Kastner.
Kastner gelingt es, gegenüber der SS-Führung eine beeindruckende Verhandlungskulisse aufzubauen. Und die Nazi-Fantasien von der allmächtigen jüdischen Weltverschwörung geschickt zu nutzen.
Wir jonglierten mit unseren weit verzweigten Verbindungen zu den Alliierten und ließen durchblicken, dass Präsident F.D. Roosevelt die Rettungsversuche mit besonderem Interesse verfolgen würde. Kastner Bericht, Seite 19.
Ich weiß aus der Literatur, dass das Schweizerische Hilfskomitee die Rettungsbemühungen des Waad zu unterstützen versuchte. Ich weiß von meiner Großmutter, dass sie deswegen bei Schweizer Banken vorsprach, bei denen gefährdete ungarische Juden ihr Vermögen deponiert hatten. Den bitteren Klang ihrer Stimme habe ich noch heute im Ohr.
Nicht einen Rappen
hätten die Banken zur Verfügung gestellt und am herrenlos gewordenen Geld Millionen verdient. Das war Jahrzehnte vor dem Skandal um die einbehaltenen Holocaustgelder, den sie nicht mehr erlebt hat.
Mit Hilfe jüdischer Organisationen des Auslands kommen dennoch einige Mittel zusammen. Und Kastner gelingt es, das Interesse der deutschen Seite von Lastwagen auf Geld und unverfängliche Handelsware wie Kaffee umzulenken, der tatsächlich geliefert wird. Vergeblich. Worauf Kastner auf eine Abschlagszahlung in Form einer Gruppe freigelassener Juden besteht.
Mir ist klar, was jetzt auf dem Spiel steht. Es handelt sich nicht nur um die Rettung einiger hundert Juden aus der Provinz. Wenn Eichmann jetzt und hier nicht zum Einlenken gezwungen werden kann, dann waren wir, als wir in diesem Roulette-Spiel der Menschenleben auf die deutsche Nummer setzten, genauso naive Verlierer wie so viele vor uns im besetzten Europa. Der Verlierer in diesem Spiel heißt aber auch Verräter. Kastner Bericht, Seite 103.
Statt 100.000 Menschen bietet Eichmann 200, die Kastner in zähen Verhandlungen auf über 1.000 steigert, deren Auswahl dem Waad obliegt.
Der Kastner wurde angeschuldet, dass er hat seine Familie gerettet, seine Freunde gerettet und so weiter. Stimmt, dass er 14 Leute von seiner Familie drin gehabt hat und einige von seinen Freunden? Ist das ein Fehler? Ich hätte genau das Gleiche gemacht und ich glaube, jeder Mensch hatte erst seine Familie retten wollen. Zwar war keine Versicherung, dass diese ganze Sache arbeiten wird.
Niemand, der Entscheidungen zu treffen hatte, war damals zu beneiden. Die Leute haben Verantwortung auf sich genommen und ja, leider Gottes sind sehr viel umgekommen.
Ein Teil der Plätze wird für teures Geld verkauft, weitere von hohen Nazis requiriert, die sie auf eigene Rechnung versteigern. Aber die meisten werden nach einem komplizierten Quotensystem frei vergeben. An Zionisten und Antizionisten, an den Satmarer Rebbe, an den Psychiater Leopold Sondi, an Orthodoxe und Liberale. Einige lehnen ab, weil sie eine deutsche Falle befürchten. Andere sind bereits deportiert.
Nur selten entsprach die Gruppe der Geretteten den in Budapest nächtelang entworfenen Listen. Sie stellte einen Miniaturquerschnitt der damals in Ungarn lebenden Judenheit dar. Kastner Bericht, Seite 132.
Ich glaube, meine Mutter wusste selber nicht, wie wir dorthin kamen.
Rivka Idan aus Debrecen in Ostungarn, Witwe eines hohen israelischen Staatsbeamten, damals zweijährig, von Kastner gerettet.
Wir haben, so viel ich weiß, keinen Pfennig bezahlt.
Warum Martha in diesem Zug war, in diesem Zug, auf dieser Liste heraufgekommen ist, hat sie nie erfahren können. Sie nimmt an, dass einer der Leiter der jüdischen Gemeinde die Friedländer in Debrecen gekannt hat. Aber sie hat niemanden gekannt.
Georg Hermann Hodosch, Autor. Über 50 Jahre mit Martha Hodosch, Friedländer aus Debrecen, verheiratet, die von Kastner gerettet wurde.
Jetzt in der Zwischenzeit waren Gerüchte, dass ein besonderer Transport zusammengestellt wird. Und der Name Kastner kam. Kastner war mir sehr gut bekannt. Regisseur. Erstens war er in Klausenburg ein Journalist, ein sehr guter Freund von unserer Familie. Und er hat sogar meine Tante Rogi rausgeführt und hat mit ihr geflirtet. Oder vielleicht sage ich erst, dass mehr und mehr Leute wurden rausgenommen vom Ghetto. Und zu Ende kam eine Liste. Und auf dieser Liste waren 327 Namen. Und es wurde gesagt, diese Leute sollen in der letzte Baracke ziehen, weil die werden nicht weggehen in den nächsten Tagen.
Die kleine Gruppe von circa 20 Personen wurde erneut auf Lastautos geladen und abtransportiert. Nach circa 2 Stunden wurden wir in einem Sammellager in Budapest ausgeladen. In Budapest erfuhren wir dann endlich, was mit uns geplant war, dass Tante Julisch für unsere kleine Gruppe von circa 20 Personen aus Stuhl-Weißenburg bezahlt hat und den Rest ihres Vermögens der Gruppe Kastner zur Verfügung stellte.
Und das war auch ein angenehmer Aufenthalt. Viele Hunderte waren dort zusammen und sie haben bald sich organisiert, sie haben Vorträge gehalten, sie haben Spiele gespielt. Die SS hat sie völlig tun lassen, was sie wollten. Und so ging es einige Wochen lang.
1200 Menschen von 800.000. Da die endgültige Abfahrt aus Budapest während eines Fliegerangriffs erfolgt, können sich heimlich weitere 450 anschließen. Insgesamt nach neuester Zählung 1669 Gerettete. Doch der Zug fährt nicht, wie von Eichmann versprochen, nach Spanien und Portugal, sondern nach Deutschland, ins Konzentrations- und Anhaltelager Bergen-Belsen, um dort, in Eichmanns Worten, auf Eis gelegt zu werden, bis die Verhandlungen an einem für ihn befriedigenden Punkt angelangt sind.
Wir sind gestanden in einem Zug irgendwo am Wege von Ungarn nach Bergen-Belsen. Und an dem Tag war ich der Stiefelputzer.
Damit hatte Bischof Zutritt zur Lokomotive.
Und dort war die Türe offen. Und wir sind gestanden. Und opposite war ein Zug voll mit gewundeten deutschen Soldaten. Ich kann mich besonders erinnern an einen, Das ganze Gesicht war voll mit Blut. Er hat eine weiße Bandage am Kopf gehabt. Und unser Zug und der andere Zug sind gestanden. Und der SS-Kommandant von unserem Zug hat geschrien am Wehrmacht-Kommandant vom anderen Zug, dass er das Vorrecht hat für die Geleise. Und der hoher Wehrmachtssach hat ihm gebeten, er hat gesagt, ich habe Verwundete, meine Leute sterben. Und Juden ins Konzentrations zu nehmen, in den letzten Tagen vom Krieg und zu töten, war wichtiger sogar wie Leben von deutschen Soldaten.
Am 20. Juni bekommt George Mantello einen am Vortag in aller Eile verfassten Brief des Budapester Waad.
Wie Sie aus den beiliegenden Berichten entnehmen können, wurden bis zum 7. Juni bereits 335.000 Juden deportiert. Seit dieser Zeit weitere 100.000. In der Provinz gibt es nur noch 4 nicht judenfreie Städte. Und nach Durchführung der Deportierungen aus diesen, das ist mehr oder weniger nach 8 bis 10 Tagen, kommt Budapest an die Reihe. Aus obigem ersehen sie, dass das ganze ungarische Judentum zum Tode verurteilt ist. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt kein Entfliehen. Es gibt keine Verbergungsmöglichkeit. Und wir sehen unserem Schicksal entgegen. Bitte unternehmt alles bei allen möglichen Stellen. Und Menschen mit Herz, helfet, helfet, helfet! Waad, Brief vom 19. Juni 1944.
Beigelegt ist das sogenannte Auschwitz-Protokoll. Die genaue Beschreibung der Organisation und Technik der Todesmaschinerie, verfasst von 2 ausgebrochenen Flüchtlingen. Brief und Bericht werden noch in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni vom Schweizerischen Hilfskomitee in Zürich vervielfältigt, durch mehrfaches Abtippen mit Durchschlägen. Sie werden an der schweizerischen Zensur vorbei direkt an die nationale und internationale Presse und wichtige Meinungsführer weitergeleitet und lösen eine internationale Kampagne gegen den organisierten Massenmord in Auschwitz aus, verbunden mit Bittgottesdiensten und Demonstrationen, die einen so großen öffentlichen Druck erzeugen, dass der ungarische Diktator Horthy am 7. Juli befiehlt, die Deportationen einzustellen. 2/3 der Budapester Juden, etwa 120.000 Menschen, können dadurch überleben.
Ein historischer Vorgang, an dem meine Großmutter nachweislich beteiligt war. So bedeutsam, dass ganze Bücher darüber geschrieben worden sind, von dem meine Großmutter nie erzählt hat, nicht einmal andeutungsweise. Ich glaube, sie hat das, was sie gemeinsam mit dieser Gruppe unternahm, als selbstverständlich empfunden und schwer daran getragen, dass nicht mehr zu machen war. Den deutschen Akten zufolge sind in den 9 Wochen vom 15. Mai bis zum 9. Juli 1944 437.402 ungarische Juden nach Auschwitz deportiert worden, von denen die meisten zu Tode kamen. Darunter ihre Familie. Nur eine Nichte, die sich zufällig in Budapest aufhielt, hat überlebt.
Als Eichmann im August eine erste Tranche des Kastner-Transports freizulassen bereit ist, erklärt sich die Schweiz zu ihrer vorläufigen Aufnahme bereit. 1944 keine Selbstverständlichkeit. Die anderen etwa 900 Menschen, darunter Kastners Familie, müssen als Faustpfand in Bergen-Belsen bleiben.
Wir waren die Gruppe mit dem größten Glück. Bergen-Belsen war ja so ein Austauschlager und relativ sind alle besser behandelt worden als zum Beispiel in Auschwitz. Es gab keine Kapus, wir mussten nicht arbeiten. Die SS ist in unser Lagerteil nur gekommen, ich sage nur, das war ziemlich schlimm, zum Zählappell, wo wir uns aufstellen mussten und stundenlang anstehen und gezählt wurden.
1 bis 2 Stunden mussten wir in jedem Fall herumstehen, bis der Herr Offizier erschien und wir barackenweise abgezählt wurden. Es passierte aber auch, dass wir morgens bei strahlender Sonne angetreten sind und nachmittags um 2 erst entlassen wurden, nass bis auf die Haut.
Das waren also schlimme Sachen. Schlimmer war aber die Unsicherheit.
Im Dezember 1944 wird das geforderte Lösegeld erlegt. Schmuck und Devisen im Wert von 8,6 Millionen Schweizer Franken, die ein SS-Mann namens Kurt Becher entgegennimmt. Von dem Kastner zu Recht oder Unrecht glaubt, dass er ihn in seinen Bemühungen unterstützt.
Dann klappte die Sache doch und nach 4 oder 5 Tagen waren wir an der Grenze. In der Schweiz wurden wir mit mehr oder weniger offenen Armen aufgenommen. Setu.
Ladislaus Loeb kann sich an das Erscheinen Kastners erinnern.
Eine unwirkliche Gestalt, weil er so etwas fertiggebracht hat, uns aus Bergen-Belsen herauszuholen. Das kann ich wahrscheinlich sogar nach so vielen Jahren sagen. Damals konnte ich ihn noch einfach als einen Helden anhimmeln.
Man schuldet ihm an, dass er mit SS getrunken hat und SS sogar Uniform getragen hat. Mein Gott, wie kann man, das war ein Business Deal. Man hat über Rettung gesprochen, man hat über Geld gesprochen. Man kann nicht sagen, also bitte, du trinkst einen Cognac und ich stehe hier, ich spreche mit dir nicht, ich sitze mit dir nicht. Er hat alles gemacht, was man wegen Businessverhandlungen machen soll. Ja, er hat getrunken, er hat geraucht, er hat gelacht, aber er hat gerettet.
Am 8. Mai 1945 geht der Krieg in Europa zu Ende. Kastner kehrt in die Schweiz zurück und wird in einem Hotel in Montreux von Insassen des Kastnerzuges gefeiert. 1946 zieht Kastner nach Palästina, um den Staat Israel mit aufzubauen.
Ich glaube nicht, dass sie viel Geld hatten. Sie besaßen keine Wohnung, sie zogen aus einer Kellerwohnung in die andere, bis Überlebende des Kastnerzuges eine Sammlung veranstalteten und ihnen eine Wohnung kauften.
Kastners Tochter, Juji Kastner, Krankenschwester in Tel Aviv. 1948 wird Kastner als Zeuge zu den Nürnberger Prozessen geladen, wo er seinem ehemaligen Verhandlungspartner, dem SS-Obersturmbannführer Kurt Becher, einen Freibrief ausstellt, der von den 8,6 Millionen Schweizer Franken, die er für den Kastner-Transport entgegengenommen hat, $55.000 an jüdische Organisationen zurückgibt. Der Rest sei im Krieg und durch Kurzverfall verloren gegangen. 1960 wird Kurt Becher mit einem Vermögen von $30 Millionen zu den reichsten Männern Deutschlands gezählt.
Julisch hatte wenig Geld und pflegte regelmäßig Lotterielose zu kaufen. Ich war schon über 20, als sie krebskrank ein paar Wochen zu meiner Großmutter zog, um sich pflegen zu lassen. Auch da hat sie an der Lotterie gespielt und nichts gewonnen. Kurz darauf ist sie gestorben. Meine Großmutter ist 88 Jahre alt geworden und bis ins hohe Alter jeden Tag ins Büro gegangen. Karten hat sie nur noch alleine gespielt, aus Passionen.
Kastner wird Sprecher des Wirtschaftsministeriums und erhält 1953 einen Listenplatz für die israelischen Parlamentswahlen. worauf ihn ein 72-jähriger Ungar in einem Flugblatt angreift. Der Mann gehört einer gegnerischen Partei an und hat 50 Angehörige im Holocaust und einen Sohn im israelischen Unabhängigkeitskrieg verloren. Man hätte den in wenigen Exemplaren verbreiteten Text auf sich beruhen lassen können. Doch die Staatsanwaltschaft meint, dem Ansehen des jungen Staates einen Beleidigungsprozess schuldig zu sein, in den Kastner einwilligt, um seinen Listenplatz zu behalten.
Kastner, want to be in the center.
Kastner wollte im Mittelpunkt stehen. Und dazu musste er das Beleidigungsverfahren anstrengen. In Budapest war er ein großer Mann gewesen.
Budapest, he was a große man. Not a,
in Israel gray. Eine graue Maus, ein kleiner Sprecher.
He was the list of Mapai to the Knesset, but he wasn't.
Er war auf der Mapai-Liste für die Knesset, aber er gehörte dem Parlament nicht an. Und er war sicher, dass er auch in Israel ein großer Mann werden musste. Das war ein fataler Irrtum.
Denn er findet zwei Gegner vor, denen er nicht gewachsen ist. Der eine, der rhetorisch hochbegabte junge Anwalt Shmuel Tamir, der spätere Justizminister von Menachem Begin. Der andere, der streitbare Publizist Uri Avneri, heute links, damals ein strammer Rechter. Tamir wirft Kastner vor, die ungarischen Juden nicht rechtzeitig und nicht dringlich genug gewarnt zu haben. Und kann beweisen, dass Kastner dem SS-Obersturmbannführer Kurt Becher mit seiner Aussage zur Freiheit verhalf. Arje Shapira, Komponist einer Oper über den Kastner-Prozess, Träger des Israel-Preises.
Die Zeit war sehr bedrückend, weil man nicht wusste, ob man die nächste Runde mit den Arabern übersteht. Ein armes Land, wenig Nahrungsmittel, kein Nescafé, keine Wurst, nichts, kein Zucker, keine Milch. Milchpulver. Das Land war sehr arm. Und über allem lastete der Holocaust. Wenn man das Protokoll der Gerichtsverhandlung liest, versteht man, wie schmerzhaft das für die Menschen damals war. Man konnte das Geschehene einfach nicht begreifen.
Dann kam ein poor Jew, Bondi Gross, und testified, dass Kastner drank cognac with Becher.
Und dann kommt der arme Jude Bandi Gross und bezeugt, dass Kastner mit Kurt Becher Cognac getrunken hat. Das Ende der Welt. Als ob man dem Teufel ins Antlitz sehen würde. Als ob er mit dem Teufel geschlafen hätte. Es war unglaublich. Ein Mensch, ein Jude, der Cognac mit einem SS- oder Gestapo-Mann trinkt. Allein die Vorstellung, der Gedanke war tabu. Das steckt hinter der ganzen Aufregung. Heute noch.
Timeo Danaos et dona ferentes. Hüte dich vor den Griechen, auch wenn sie Geschenke bringen. Als Rudolf Kastner mit dem Feind eine Vereinbarung getroffen hat, hat er seine Seele dem Satan verkauft.
Die Wut über das Geschehene, die Verzweiflung über die eigene Ohnmacht haben ein konkretes Ziel gefunden. Kastner verliert den Prozess und mit ihm Regierungsposten und Listenplatz.
Nach dem Urteil haben mir Kinder und Erwachsene ständig die Schlagzeilen vorgehalten. Ich war das Nazi-Mädchen, die Tochter eines Mörders und so Zeug.
Kastner wird Redakteur der ungarisch-israelischen Zeitung Új Kelet und versucht, unzählige Zigaretten rauchend, dem Druck standzuhalten, der immer größer wird.
Ich kann mich an die kleinste Einzelheit erinnern. Mein Vater saß im Lehnstuhl, den habe ich heute noch, und rief mich zu sich. Ich würde viele schlechte Dinge über ihn hören. Aber soll er immer daran denken, dass er tat, was er konnte, um so viele Juden wie möglich zu retten. Und da war mir, als ob er das sagte, weil er es später nicht mehr würde sagen können. Und von dem Moment an wusste ich, dass er getötet werden würde. Ich wusste es einfach. Den Lärm, als er erschossen wurde, habe ich nicht gehört. Ich bin aufgestanden, das ganze Haus war in Aufregung und wurde von meinem Onkel erwartet, der mir alles erklärte. Und ich war nicht mal erstaunt. Das war eben so.
Ein junger jüdischer Extremist hatte Kastner am 3. März 1957 mit zwei Komplizen vor seinem Mietshaus aufgelauert und auf ihn geschossen. 12 Tage später ist Kastner tot. Die 3 Täter werden gefasst, zu lebenslänglich verurteilt und 1963 begnadigt. Im Januar 1958, 9 Monate nach Kastners Ermordung, wird das erste Urteil vom Obersten Gerichtshof aufgehoben. Abgeschlossen ist der Fall Kastner damit nicht. Er wurde in Israel immer wieder aufgearbeitet, wissenschaftlich und künstlerisch. Es gibt eine Kastner-Oper, ein Kastner-Theaterstück. Es gibt sogar einen kleinen Kastner-Wald. Doch keine nach ihm benannte Straße. Und keine Gedenktafel. Hätte Rudolf Kastner seine Sache anders und besser machen können? Angesichts der Ungeheuerlichkeit des Vorgefallenen, angesichts der 564.500 ermordeten ungarischen Juden, angesichts der 437.402 Menschen, die allein in der Zeit vom 15. Mai bis 9. Juli 1944 nach Auschwitz deportiert worden sind, eine verständliche Frage. Aber unsinnig.
War Kastner ein Held? Kastner hat seinem Neffen erzählt, hör zu, man betrachtet mich als Helden, oder viel eher, man betrachtet mich nicht als Helden, wie war das? Ja, da war eine verzweifelte Lage. Niemand hat etwas getan. Jemand musste wenigstens etwas versuchen. Und da habe ich halt mit meinen Kollegen etwas versucht.
Es ist nicht einmal diskutabel, ob das richtig war. Er hat Leute gerettet. Er konnte nicht 100.000 Juden retten. Ich könnte ihm überhaupt nichts vorwerfen, warum nicht meinem Vater sagen wir. Es ist völlig unsinnig, was man ihm vorwirft.
Es war eine traurige, traurige Geschichte. Ich, meinerseits, ich bin denen dankbar, dass er mich gerettet hat. Ich bin in Amerika seit fast 60 Jahren. Ich bin ein Fabrikant geworden in der Gummibranche. Ich habe Fabriken gehabt in Indien, Ungarn, Mexiko, Amerika und das Glück in mein Leben, eine wunderbare Frau aus Bukowinen, deutsch-rumänisch, die ich in Israel getroffen habe, 2 Kinder, Sohn und Tochter. Ich habe wunderbare 5 Enkelkinder, 2 gehen auf die Universität dieses Jahr. Also ich bin ein glücklicher Mann.
Er ist ja voll rehabilitiert worden. Und es ist also wirklich ihn als Kollaborateur ja nur weil er Kontakt aufgenommen hat. Also ich kann ihn nur als Retter, wenn der nicht gewesen wäre, dann säße ich jetzt nicht da.
Der Fall Kastner, ein Lebensretter vor Gericht, Feature von Stephen Tree. Es sprachen Christine Oesterlein, Gunther Berger, Martina Kraul, Stefan Reck, Flora Tree, der Autor und Hans-Michael Rehberg als Rudolf Kastner. Technische Realisation Bernd Bechtold und Susanne Bronder. Regieassistenz Jonas Held. Regie der Autor. Redaktion Gabriela Hermer. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2011.
Wir wiederholen diese Sendung am Sonntagnachmittag um 15 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Am Montag übrigens ist Gedenktag zu Ehren der Opfer des Nationalsozialismus. Die Sendung Kontext nimmt das Thema am Montag ebenfalls auf.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.